Inside Campus Wieselburg.
Der Podcast von Studierenden für Studierende.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge, heute mit dem Titel Skandal oder Strategie, der Umgang mit kontroversen Themen im Marketing. In der heutigen Folge sprechen wir über Marketingkampagnen, die bewusst provozieren, polarisieren oder Diskussionen auslösen, besonders im Tourismusbereich. Wir wollen der Frage nachgehen, wann ist Provokation im Marketing eine clevere Strategie und wann kann sie eher zu Risiko für Marke und Image werden. Dafür haben wir heute auch einen Gast eingeladen, der das Thema aus Marketingperspektive einordnen kann. Bei uns ist heute Frau Anja Eberts. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen, wer Sie sind und welche fachliche Kompetenzen Sie haben?
Ja, sehr gerne. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Anja Eberts und ich bin jetzt schon genau 20 Jahre hier am Campus tätig und ich bringe 10 Jahre internationale Agenturerfahrung mit dem Schwerpunkt Marketing und Kommunikation. Und ich unterrichte, wie gesagt, schon seit 20 Jahren hier, wenn auch mit dem Schwerpunkt Kreativität. Aber das hat ja sehr viel damit zu tun, welche Strategie ich auswähle. Und gerade das, worüber wir sprechen wollen, hat auch etwas mit dem Ausloten der Kreativität zu tun.
Ja, danke für Ihre kurze Vorstellung. Also ich bin die Elisa und das ist die Katja und wir sind aus dem Team Six Stars. Und gleich auch passend zu dem Thema ist mir vor kurzem eine Kampagne auf Social Media aufgefallen von der Tirol-Werbung mit dem Titel Tyrol is not South Tyrol. Vielleicht kennen Sie es eh auch schon. Und in dem Insta-Post war nämlich die Idee, humorvoll die Unterschiede zwischen Tirol und Südtirol zu zeigen, wie Tirol ist Kaiserschmarrn und Südtirol ist Pizza. Aber die Reaktionen waren ziemlich heftig darauf, also viele fanden das eher unsensibel, vor allem wegen der gemeinsamen Geschichte. Und das Ganze ist dann auch schnell in einen Shitstorm gekippt und das Posting wurde schließlich dann auch gelöscht. Und ich fand das da ziemlich spannend, wie schnell so eine Kampagne eine große Diskussion auslösen kann.
Das ist ja angelegt gewesen, wahrscheinlich, vermuten wir mal. Aber aus meiner Perspektive ist es tatsächlich etwas unglücklich geraten, weil es halt tatsächlich, es gab ja auch eine Antwort von Südtirol ist nicht Italien. Also die haben gleich mal reagiert darauf, weil eben Pizza ist halt Italien und nicht Südtirol. Und da hätte eben tatsächlich auch ein bisschen mehr Kenntnis vielleicht das alles ein kleines bisschen entschärft. Und von daher glaube ich, es war gewollt, ist das nicht bis zu Ende gedacht worden und deshalb ist es ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber das, was mich am meisten irritiert, ist dann eben diese schnelle Löschung, weil man ja eigentlich mit dem Shitstorm hätte rechnen können, das einkalkulieren können und darauf halt auch dann einen Notfallplan machen können, wie reagiere ich darauf, und löschen ist halt kein Notfallplan, das ist halt eine Kapitulation.
Ja, also sagen, dass wenn man Kampagnen eher als Provokation verwendet oder halt produziert, dass man dann im Nachhinein eigentlich auch noch viel retten kann. Also mit, so wie die haben jetzt einfach gelöscht. Das ist ja natürlich auch eine Reaktion, vielleicht jetzt nicht die befriedigendste für alle, aber es ist eine Reaktion. Wenn man darauf eingegangen wäre, könnte das dann das retten und hätte er vielleicht den Shitstorm ein bisschen vermildert?
Also ich denke schon, wir sind zwar aktuell in einer sogenannten Empörungsgesellschaft, dass sich viele Leute eben ja übermäßig empören über die Dinge. Aber hier hätte man sicherlich mit Humor sehr viel retten können. Und man hätte halt tatsächlich dann auch sagen können, okay, dann schauen wir halt auf die Gemeinsamkeiten. Was hat Tirol und Südtirol halt gemeinsam? Dann hätte man das so ein bisschen in andere Fahrwasser geben können. Das ist halt immer so ein bisschen so ein Abwägen von dem, was will ich eigentlich, weil Provokation mache ich ja hauptsächlich, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Eine andere Strategie hat das nicht. Es geht halt immer quasi in dem ganzen Dschungel an Informationen, in dem wir leben und alle haben einen sozusagen Informationsüberfluss und ich will trotzdem aufmerksam machen auf etwas. Da ist natürlich Provokation das Mittel der Wahl. Das geht ja auch oft um Tabubrüche dabei und so weiter. Und deshalb ist es halt umso verwunderlicher, dass man dann keine Antwort hat auf das, was danach passiert. Also das ist eigentlich das Einzige, was ich daran mokiere, gar nicht die Radikalität oder die Idee, die Strategie. Ich finde das toll. In der Kreativität ist auch eben über die Stränge schlagen das Einzige, was tatsächlich Neues in die Welt bringt, also radikale Ideen verändern die Welt. Deshalb bin ich persönlich pro Radikalität und vor allen Dingen auch eben, ich mag Tabubrüche, ich mag Überraschungen, ich mag Pointen, mit denen niemand gerechnet hat. Das ist halt alles ein Ausdruck von hoher Kreativität. Aber hier im Fall ist eigentlich nur schade, dass halt dann die Reaktion eine Löschung war.
Heißt, eine Krisenkommunikation sozusagen, also immer ein Backup-Plan, Risikomanagement ist sehr wichtig für generell Kampagnen und dann nochmal wichtiger für provozierende Kampagnen oder Aufmerksamkeit.
Unbedingt, genau zusammengefasst. Also ich sollte sowas nicht starten, wenn ich keinen Backup-Plan habe. Also wenn ich nicht, ich kann ja mit Szenariotechnik das bestmöglichste Modell und das schlechtmöglichste Modell errechnen beziehungsweise mir überlegen, was passiert in dem und dem Fall. Das kann ich vorher machen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, warum das nicht passiert ist. Und das wäre halt tatsächlich zu hinterfragen. Ich kenne jetzt die Tirol-Werbung nicht, aber ich weiß halt eben von Kampagnen, gerade in den Nullerjahren ist ja sehr viel an solchen Kampagnen gelaufen, gerade im Modebereich. Und da weiß ich halt, dass man eben schon auf alles vorbereitet war, weil man hat dann eben tatsächlich auch diese Fotografen, die für so Skandalfotos zuständig waren, auch wirklich ausgewählt und gebucht. Und man hat mit allem gerechnet. Und das ist irgendwie hier verloren gegangen.
Kann das sein, dass, weil wir jetzt in einer sehr überladenen Medienwelt leben und es so viele Inhalte auf uns einwirken, als Personen einwirken und alle versuchen, auf unsere Aufmerksamkeit zu erkämpfen, dass das schon fast die Provokation notwendig macht in Werbungen?
Ich würde gar nicht sagen Provokation, ich würde sagen Humor. Also Humor und Überraschung wären sehr schöne positive Elemente, die man einbauen kann. Also dieser Moment, wo man dann denkt, ach, das habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist der Moment, wo ich halt durchkomme, wo ich halt sozusagen aufhöre zu scrollen und wo ich halt hängen bleibe. Und das kann man natürlich auf verschiedene Arten erreichen. Und eine Art davon ist halt Provokation oder Tabubruch. Ich kann es aber auch wirklich in eine Überraschung verpacken und das zum Lachen bringen oder positiv. Also alles, was uns zuerst bekannt vorkommt und sich dann so verändert, dass es eben nicht mehr bekannt ist, das ist sozusagen dann für uns eine Überraschung. Und das, so funktioniert jeder Witz und so funktioniert halt auch gute Werbung.
Ja, und mir fällt da auch noch eine andere Kampagne ein, und zwar The Cheesebot of Europe. Und das ist nämlich, Vilnius hat sich damit 2018 als verborgenes Highlight von Europa positioniert und bewusst mit sexualisierter Bildsprache gearbeitet. Also um das kurz zu veranschaulichen, man sieht da direkt auf der Startseite eine Frau, die auf einer Weltkarte liegt und sich dann daran festhält, also so wie bei einer Bettdecke eigentlich. Und mit dem Satz, nobody knows where it is, but when you find it, it's amazing. Und da geht es natürlich eigentlich um die Stadt Vilnius, die fast keiner kennt, aber mit einer gewissen Doppeldeutigkeit. Und aus Marketing-Sicht ist das ja ein gutes Beispiel für eben Attention Economy oder Shock Advertising. Also dass Marken gezielt starke Reize setzen müssen, um überhaupt wahrgenommen zu werden und auch oder bewusster, provokativer Werbung die Aufmerksamkeit erzeugen soll. Also auch gleichzeitig spielt da die Positionierung eine große Rolle, also weil sich die Stadt damit klar als jung und unkonventionell inszeniert hat. Also genau, aber es hat auch gleichzeitig viel Kritik aufgenommen und weil es eher unseriös gehalten wurde dann.
Also ich persönlich, es ist ja eine Analogie, da hat sich ja jemand Gedanken gemacht, also strategisch im Brainstorming wird man sich gedacht haben, mit was können wir uns vergleichen, und da ist man dann wahrscheinlich im fortgeschrittenen Stadium so eines Brainstormings, wenn alle schon lustig beieinander sind, ist man wahrscheinlich dann auf den G-Punkt gekommen. Ich persönlich finde das ziemlich klasse. Was mir nicht gefällt, ist die visuelle Umsetzung, weil das hätte es nicht gebraucht. Also das hätte jetzt nicht gebraucht, dass man quasi den den, dass man jetzt eigentlich diese Sexualität, die der G-Punkt transportiert, dass man das noch verbildlicht. Also da ist man halt dann wieder drüber geschossen. Also das verstehe ich dann auch wieder nicht. Also wenn ich Creative Director gewesen wäre, wäre das bei mir nicht durchgegangen. Also den G-Punkt an sich, das finde ich sehr sympathisch, weil der G-Punkt ist eigentlich was Tolles, ist ja sensationell. Man weiß auch bis heute nicht, ob es den wirklich gibt. Und ja, das ist nicht wissenschaftlich belegt. Also einige Sexualforscher sagen ja, andere sagen nein, nein. Also deshalb ist das tatsächlich so ein Mysterium und das passt ja gut. Also wenn ich sagen will, ich bin was Unentdecktes und wenn man mich mal findet, dann bin ich was ganz Tolles. Das finde ich eine wunderbare Analogie. Aber diese Extremsexualisierung, dadurch, dass dann eine Frau, was jetzt auch wieder so ein bisschen, also warum eine Frau? Ja klar, weil sie den G-Punkt hat, aber es hätte ja auch irgendwie ein Mann dann sein können, der sagt, er hat ihn gefunden und seine Frau glücklich gemacht. Also hätte man ja noch viel, viel mehr spielen können. Und ich finde halt schade, dass es da eben diese Wort-Bild-Spannung nicht gibt, weil das Bild gibt genau das wieder, was sozusagen der Claim sagt und damit habe ich mich eigentlich überholt. Also damit habe ich mich Also ich eigentlich gezeigt, dass ich es nicht kann.
Also es kann authentisch wirken, wenn man Provokation von es verwendet. Aber man hat ja auch gerade mitbekommen, dass es natürlich auch ein bisschen ein Risiko ist, weil es gibt immer natürlich welche, die sagen, oh, über so ein Thema kann man nicht reden oder das ist zu unseriös, wie in dem Fall. Wann kann man sagen, das wirkt vielleicht künstlich oder riskant für eine Marke? Also kann man das verallgemeinern?
Auf jeden Fall, wenn die Marke das gar nicht hergibt. Wenn ich was super Seriöses bin und dann irgendwas Unseriöses verfasse und zeige, dann bin ich nicht authentisch und das nimmt mir dann niemand ab. Also das geht dann gar nicht. Also man muss schon so einen gewissen Humor haben, auch von Natur aus der Marke, dann kann ich auch humorvolle Werbung machen. Ja, also mal angenommen, also ich habe ja mal für Aston Martin gearbeitet und das waren zum Beispiel die lustigsten Geschäftsführer, die ich je kennengelernt habe. Ich meine, es waren natürlich auch Engländer, also richtige Briten und die waren halt in wirklich ganz so Maßanzügen und super tolle ältere Herren, aber die haben so einen Schmäh drauf gehabt. Und die, wenn die dann so eine Werbung machen, wo sie halt wirklich Bond, also James Bond verarschen, weil er gerade mal keinen, Entschuldigung für das Wort verarschen, aber eben veräppeln, weil James Bond mal eben kein Aston Martin fährt. Das passt dann zum Beispiel perfekt zusammen, weil da ist dann halt so ein gewisser Humor, der von der Marke auch ausgeht oder von den Vertretern der Marke. Aber es kann natürlich eben, also ich sollte die Finger davon lassen, aus zwei Gründen. Wenn es halt einfach generell nicht zu mir passt und zweitens, wenn ich mit dem Shitstorm nicht umgehen kann, dann sollte ich das gar nicht erst versuchen.
Und würden Sie auch sehen, dass es da Unterschiede zwischen Branchen geben? Also wir haben jetzt über das Markenimage geredet, dass es zur Marke passen muss, aber muss es auch zur Branche passen? Weil wir haben ja ein bisschen einen Tourismusbezug heute mit unseren Beispielen gegeben und kann man sagen, so, Tourismus eher nicht, weil wir wollen ja eine breite Gruppe ansprechen oder kann man sagen, das kommt ganz aufs Land drauf an oder ganz auf Thema der Tourismus, weil Tourismus ist nicht gleich Land, sondern Tourismus kann ja Hotel sein oder sowas. Diese treten ja öfter seriös auf oder kann man das nicht allgemeinen in einer Branche?
Also ich würde es nicht verallgemeinern. Ich wüsste jetzt nicht eine spezielle Branche, wo das gut passt und eine, wo das nicht gut passt. Das wäre mir jetzt so neu, da müsste ich dann drüber nachdenken. Also spontan würde ich sagen, nein, alle Branchen können das anwenden. Und ich finde, gerade im Tourismus hat das ja eigentlich sehr gute Chancen, weil der Tourismus lebt eigentlich von immer den gleichen Bildern. Es ist eigentlich sehr eintönig, Tourismuswerbung. Also ich kriege im Moment sehr viel, wahrscheinlich weil ich die Zielgruppe bin, kriege ich sehr viel so Kreuzfahrten-Videos gezeigt auf YouTube, also Werbung für Kreuzfahrten, die einfach alle gleich aussehen. Man kann sich überhaupt nicht erinnern, was mir da gerade gezeigt wurde. Und das ist halt super langweilig. Also deshalb muss man das tatsächlich gerade vielleicht im Tourismus oder kann man damit spielen und das tatsächlich irgendwie auch vielleicht mal so ein Zimmer zeigen, wo alle reinstürmen wollen, weil das das tollste Zimmer des Hotels ist oder so. Also irgendwie kann man da sicherlich sehr, sehr viel mitspielen. Und ich würde das im Tourismus, würde ich das tatsächlich nahelegen, wenn ich zum Beispiel ein ganz tolles, uriges Hotel bin, das irgendwie eine junge Zielgruppe ansprechen möchte, dann würde ich das mit Witz und Humor machen.
Sie sprechen schon ein sehr wichtiges Thema an, die Zielgruppe. Würden Sie sagen, dass wenn eine Marke bewusst produziert, dass Zielgruppen unterschiedlich darauf reagieren? Also gibt es typische Muster von einer gewissen Zielgruppe und ein typisches Muster von einer anderen? Oder kann man sagen, jede Zielgruppe unterscheidet sich im Allgemeinen auf die Reaktion?
Also eigentlich sollte ich ja mal nur eine Zielgruppe haben, die ich primär ansprechen möchte. Und dass sich dann auch andere angesprochen fühlen, die gar nicht in meiner Zielgruppe sind, das passiert halt bei Werbung, weil Werbung ist halt öffentlich. Aber es ist halt tatsächlich so, ich sollte zu meiner Zielgruppe passen. Das sollte meine primäre Zielgruppe, sollte sich angesprochen fühlen. Wenn ich das nicht schaffe, dann mache ich natürlich einen großen Fehler. Dass sich eben auch noch andere Zielgruppen angesprochen fühlen, kann ich nicht verhindern, wenn ich habe immer irgendwo Streuverluste.
Und würden Sie sagen, dass da auch viel kulturelle und gesellschaftliche Unterschiede eine Rolle spielen? Weil wenn ich sage, ich habe dieselbe Zielgruppe, aber halt weltweit jetzt international gesehen, ich würde gern die 20- bis 25-Jährigen oder 20- bis 30-Jährigen ansprechen, und spielt die Kampagne in Europa, in Asien und in Amerika aus, da ist ja sehr viel kultureller Unterschied da. Und in manchen Ländern könnte das dann provokativ wirken und in den anderen nicht.
Also man muss auf jeden Fall auf kulturelle Unterschiede achten. Gerade zum Beispiel im asiatischen Raum gibt es ganz viele Spielregeln, die bei uns nicht so ernst genommen werden. Also da ist halt der personelle und der interkulturelle Kontakt wird da ein bisschen anders gewertet als bei uns. Und es gibt auch, glaube ich, nicht so einen ganz allgemeingültigen, überall gültigen Humor. Also das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, weil Humor ist auch etwas, was sozusagen aus dem eigenen Leben geschöpft wird. Also man muss diese Szenerie kennen, um sie sozusagen humorvoll verfremden zu können. Und wenn ich das eben nicht kenne, also wenn ich keine Alpen kenne, weil ich in Asien aufgewachsen bin, kann ich kein Schmäh über die Alpen machen, dann wird es da nicht verstanden. Also das muss man unbedingt bedenken. Und ich glaube auch, also wir haben schon vor 20 Jahren, ich habe ja für die Malediven gearbeitet, und wir haben schon vor 20 Jahren genau diesen Unterschied in der Zielgruppe aufbereitet. Wir haben damals festgestellt, dass zum Beispiel alleine in Europa, dass Briten eben aus ganz anderen Gründen auf die Malediven reisen als zum Beispiel Deutsche. Und deshalb haben wir zum Beispiel ganz unterschiedliche Tourismuskampagnen gefahren in den Ländern. Also wir haben sozusagen komplett andere Zielgruppe angesprochen in UK, als wir das in Rest of Europe gemacht haben. Und da war also schon vor 20 Jahren hat man gewusst, oder sogar schon 26 Jahre her, hat man gewusst, dass man eben also quasi darauf Rücksicht nehmen muss, mit welchem Kulturkreis man kommuniziert.
Und auch bezogen zu kulturellen Themen, da muss man ja immer sehr sensibel auch sein. Also jetzt auch wieder zum Beispiel Tirol versus Südtirol-Kampagne. Die war ja schon erwähnt, also so wie erwähnt, humorvoll gemeint, aber von vielen als unsensibel gesehen, weil eben die kulturellen Themen einfach sehr sensibel da sind. Also gerade auf Social Media verstärkt sich ja das extrem, weil sich Kritik oft schneller verbreitet als die Kampagne selbst. Und da ist dann Stichwort negative Viralität und dann ist es eigentlich alles ein Shitstorm noch mehr.
Ja, das ist ein großes Problem. Also ich denke mal, die heutige Zeit hat tatsächlich das Problem einmal der Schnelligkeit, dann eben auch dieses doch eher Pöbelhafte, was sich durchgesetzt hat in Social Media. Also es ist sehr oft mangelt es an Respekt. Also es ist schon erstaunlich, wie viele Menschen sich da so ergehen in untergriffigen Kommentaren. Das erschreckt einen eigentlich sehr. Und jetzt kann man sich über alles aufregen, wenn man sich aufregen möchte. Das muss man mal ganz klar sagen. Und dann kann ich mich halt auch über sowas aufregen, weil Tirol ist nicht Südtirol. Es ist vielleicht ein bisschen unsensibel gewesen und die haben ja eine Geschichte. Also wenn man jetzt so, Deutschland ist nicht Österreich, wenn man das jetzt mal so vergleicht. Ich glaube, da wären die Österreicher wären total glücklich darüber, wenn das so gesagt werden würde. Die Deutschen würden sagen, was? Echt? Sind die so anders? Ehrlich? Weil die allermeisten Deutschen haben jetzt nur ein ganz bestimmtes Bild von Österreich, was ein bisschen Heidi und Peter-mäßig ist. Und halt, weil es halt die höheren Berge gibt. Also wir haben ja auch Alpen in Deutschland, aber Österreich hat natürlich die höheren Berge und die Schweiz hat die höchsten. Also zumindest von den Alpen. Aber auf jeden Fall ist das tatsächlich so, da muss man vielleicht tatsächlich sensibler sein.
Der wichtige Faktor in unserer Gesellschaft jetzt ist ja Social Media. Also jeder hat es gefühlt. Also es wird wahrscheinlich jeder haben, vor allem in der jüngeren Generation. Und wie stark beeinflussen diese Plattformen eigentlich diese Dynamiken von Shitstorm? Weil, wie Sie schon gesagt haben, jeder kann seine Meinung mittlerweile äußern. Jeder kann sagen, es ist anonym.
Ja, also der Algorithmus ist ja unser größtes Problem, was wir im Moment haben. Da halt, also es ist ja wissenschaftlich erwiesen, psychologisch erwiesen, dass wir negative Botschaften ernster nehmen als positive Botschaften. Das ist leider tatsächlich was Urmenschliches. Das kann man jetzt so nicht ändern. Aber wenn man dann einen Algorithmus auf jeder einzelnen Social Media Plattform so ausrichtet, dass eben quasi diese Negativität dann multipliziert wird, dann hat man halt genau das Problem, was wir jetzt haben. Also wir haben hat einfach ein Problem, dass wir so eine Empörungskultur geworden sind und jeder empört sich und es wird halt ganz selten mal Danke gesagt für Beiträge oder ja, es wird natürlich auch gelobt hier und da, aber es ist halt, wenn man sich halt so ein bisschen dann daneben benehmen möchte, dann halt findet man genug Anlass in Social Media.
Und kann man da als Marke oder als Unternehmen entgegenwirken, indem man sagt so, ja, wir sind halt auch nicht perfekt, weil das ist ja immer so ein kritisches Thema, finde ich persönlich. Wenn Marken sich als nicht perfekt, wirkt das gleich so intransparent, wobei es ja eigentlich sehr viel transparenter ist. Aber es wirkt ja so, als würden die Unternehmen sagen, ja, wir können auch nicht alles richtig machen. Was sollen wir machen noch?
Das würde ich überhaupt keiner Firma empfehlen, gar nicht, um Himmels Willen, also mit diesem zu spielen. Wir sind halt nicht perfekt, wir sind halt auch nur Menschen. Das würde ich ganz schrecklich finden. Also das finde ich eigentlich den totalen Verlust der eigenen Würde. Also ich bin eine Marke, ich habe eine Marke aufgebaut, ich sollte da Experten sitzen haben, die wissen, wie ich diese Marke vermarkte. Es gibt genug Experten, ich meine, wir bilden sie aus. Sie sind schon beide Experten für Marketing, sie können das retten und schon ab Herbst auf jeden Fall. Wenn ich mir das als Unternehmen nicht leisten kann, dann sollte ich eigentlich meine Türen zumachen. Und was mich, wie gesagt, ich würde halt als Unternehmen dann auch dazu stehen. Das finde ich viel, viel wichtiger. Ich entscheide mich, zum Beispiel einen Tabubruch in meine Werbung einzubauen oder übermäßigen Humor einzubauen. Und ich lasse das laufen und dann sollte ich dazu auch stehen. Und wenn ich jemanden, ich sollte mir halt wirklich vorher überlegen, wen ich tatsächlich dadurch kulturell echt kränken könnte. Das wäre vielleicht das Wichtigste daran.
Hätte dann noch eine etwas persönlichere Frage. Hatten Sie in Ihrer Laufbahn schon mal eine Kampagne veranstaltet oder mitgearbeitet bei einer Kampagne, wo Sie sich dann vor Beginn der Veröffentlichung oder zu Beginn der Veröffentlichung gedacht haben, hoffentlich wird das jetzt nicht zu negativ. Also schon den Gedanken, dass die Kampagne provokant wirken kann, bevor sie ausgespielt wird. Hatten Sie das schon mal?
Ich hatte eigentlich eher das Gegenteil. Also wir waren in den Agenturen, in denen ich war, wir waren eigentlich immer extrem kreativ. Und dann haben sich die Entscheider gar nicht getraut, das umzusetzen, weil es sind ja auf der Seite des Unternehmens sitzen ja Leute, die den Start einer solchen Kampagne auch erst freigeben müssen. Also man präsentiert ja als Agentur dann verschiedene Vorschläge und davon ist dann in der Regel macht man 3 Vorschläge und 2 sind halt on Briefing und on Strategy und einer geht halt off. Und das off ist dann meistens irgendwas, wo ich drüber hinausschieße. Und da fehlte sehr oft der Mut dafür. Ich hatte nur eine Sache in meiner Vergangenheit. Ich habe ja für Axel gearbeitet und da gab es mal das Phänomen, dass sie da einen Fake-Musiker aufgebaut haben, der tatsächlich wirklich gar nicht existiert hat. Da haben sie ihm so eine Biografie angehängt und so weiter und eine eigene Webseite kreiert und irgendwie so getan, als ob sie jetzt in der Musikszene aktiv sind. Und dann ging sozusagen ein Shitstorm los, als man erkannt hat, dass der Fake ist, diese Person, die gibt es nicht. Und daraufhin hat aber die Unilever damals entschieden, wir machen einfach die Webseite, wir löschen die oder wir machen die die Kommentarfunktionen lösen wir auf, wir lassen es gar nicht mehr zu, wir löschen die Seite, dann hat sich das erledigt. Aber das war vor Social Media im großen Format, das muss so 2005 oder 2006 gewesen sein. Also da war die Macht von Social Media noch nicht so groß. Heute kann man das nicht mehr machen. Aber da war halt dann tatsächlich mal so eine Sache, wo halt der Notfallplan darin besteht, einfach alles verschwinden zu lassen. So dann, ups, das waren wir nicht, so ungefähr.
Das heißt, da hat es eigentlich auch keine Krisenkommunikation gegeben und wurde nicht wirklich nachgedacht darüber, was wir machen, wenn es schief geht. Wenn wir dann alles zusammennehmen, was wir heute schon besprochen haben, kommen wir eigentlich wieder zurück zur zentralen Frage: Wann ist Provokation im Marketing eine gute Strategie und wann wird sie eher zum Risiko?
Ja, also eine gute Strategie ist es immer dann, wenn es zu mir passt. Egal, ob es halt radikal provozierend ist oder humorvoll lächelnd. Es muss halt zu mir als Marke passen. Ich muss halt authentisch rüberkommen. Und ich sollte vielleicht auch so eine Historie haben von ungewöhnlicher Werbung. Ich kann nicht irgendwie dann jahrelang super langweilige klassische Werbung machen und plötzlich falle ich so aus dem Rahmen. Da würde man sofort denken, oh, die haben eine andere Agentur, sie sind jetzt mutiger geworden oder so. Also Insider würden so denken, den normal wahrscheinlich nicht, aber Insider würden gleich mal so denken, so okay. Also es muss zu mir passen, das ist halt ganz wichtig. Und ich kann einfach nur mal wieder sagen, ich muss vorbereitet sein auf alles. Also wenn ich sowas fahre, wenn ich wirklich Aufmerksamkeit erregen will, wenn ich ein Talk of the Town werden möchte, wenn ich ein Gespräch werden möchte, weil das kann ich ja schaffen mit so einer Werbung und dass sich Leute dann damit identifizieren und so weiter. Aber dann muss ich halt auch vorbereitet sein, dass es nach hinten losgehen kann.
In Bezug auch auf Chance und Risiko, da ist jetzt auch ein spannendes Beispiel Taken by Albania. Die Kampagne ist quasi eine Antwort auf den Film Taken und sie kontert das negative Bild, das der Film von Albanien zeigt. Also der Film stellt das Land bewusst positiv, also die Kampagne stellt das Land bewusst positiv dar und modern und gastfreundlich und mit dem Satz "We've been taken by Albania, now it's your turn". Das war aber einerseits ein smartes Reframing, aber wurde auch sehr kritisch gesehen, weil das Thema Menschenhandel eben einfach sehr sensibel ist und es auch ein Thema in Albanien ist. Ich glaube, das zeigt ganz gut, auch Provokation funktioniert dann, wenn sie durchdacht ist, aber ohne gute Krisenkommunikation kann das auch sehr schnell eben nach hinten gehen, ewig, wie wir schon vorhin besprochen haben. Und da wurde in der Kampagne einfach eine Chance gesehen. Jetzt kann man Albanien bewusst positiv auch darstellen.
Ja, aber es ist halt tatsächlich sehr gefährlich, wenn ich halt dieses Grundproblem eigentlich nicht lösen kann. Also das ist ja eben angelehnt an diesen Film mit Liam Neeson, wo er halt tatsächlich dann, also der Film ist ja jetzt keine leichte Kost und da geht es ja eben um diesen Menschenhandel, mafiöse Strukturen und so weiter. Und das ist halt ein bisschen schade, weil halt dann eben, also ich finde die Idee ziemlich klasse, die gefällt mir sehr gut, aber die muss halt auch verstanden werden und ich habe das Problem nicht gelöst und dessen muss ich mir bewusst sein. Also die Vorwürfe bleiben ja noch, egal wie sympathisch ich mich dann darstelle.
Wenn man dann unsere ganzen Gespräche heute zusammenfasst, sieht man eigentlich ganz gut, dass kontroverse Kampagnen im Marketing sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringen. Provokation kann helfen, Aufmerksamkeit zu erzeugen und eine Marke klar zu positionieren. Gleichzeitig kann sie aber auch schnell Kritik oder negative Reaktionen auslösen. Am Ende hängt es wahrscheinlich stark davon ab, wie gut eine Kampagne durchdacht ist und ob sie wirklich zur Marke passt. Gibt es vielleicht noch etwas, das Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Thema kontroversen Kampagnen im Marketing mitgeben möchten als letztes noch?
Vielleicht zwei Dinge. Erstens, alles nicht so ernst nehmen, was Werbung uns vermittelt. Und zweitens, vielleicht auch dann mal tatsächlich mutigere Werbung machen, damit sie wirklich unterhaltsam ist. Weil eigentlich will niemand Werbung. Und trotzdem wird alles mit Werbung zugeschüttet. Dann kann man doch irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und es so unterhaltsam machen, dass man sich darauf freut. Und dann vielleicht so lustig machen, dass man einfach weiß, man muss sich jetzt nicht aufregen. Es gibt keinen Grund.
Vielen Dank
dass Sie heute bei uns waren und so offen mit uns gesprochen haben und Ihren spannenden Einblick in das Gespräch gebracht haben. Damit sind wir nämlich auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen und wir hoffen, ihr konntet ein paar interessante Perspektiven zum Thema kontroversen Kampagnen mitnehmen. Und vielleicht schaut ihr euch die eine oder andere Kampagne jetzt auch mit etwas anderen Augen an und vielleicht bucht ihr sogar einen Urlaub in Vilnius. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Eure Six Stars.